Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du suchst die besten Aktienanalysen und einen spannenden Aktienpodcast? Willst dank Updates zum Chart und fundamentalen Daten wöchentlich auf dem Laufenden bleiben? Eine Facebook-Gruppe, wo genau deine Meinung zählt? Dazu noch eine Instagram-Seite mit spannenden Posts und Stories zu Aktien im Alltag? Dann abonniere jetzt den Kanal, den Instagram-Account und komm in unsere Facebook-Gruppe. Modern Value Investing. Kostenlos. Aber nicht umsonst. Beachte bitte den Disclaimer in den Shownotes. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge 31. Und na klar, wie soll es auch anders sein, das war die Bayer Hauptversammlung. Das ist das Thema der Woche. Und Philipp, vorher natürlich, wie war deine Woche?
Ja, immer noch stolz im Homeoffice am Arbeiten, aber natürlich die Zeit auch mit dir verbracht bezüglich der Bayer Hauptversammlung. War ja schon eine spannende Geschichte, dazu später mehr. Wie war es denn bei dir?
Ja, Homeoffice tatsächlich, also fällt dir schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf?
Ja, aber ich sehe auch nicht mehr so viel durch meine Haare. Wir haben ja schon gesagt, ja. Ja, bald sind eigentlich Justin Bieber und ja. Paul McCartney, die für euch den Podcast machen. Also ja, das ist, aber es geht eigentlich, aber ich muss sagen, ich war jetzt auch gar nicht mehr laufen.
Das war ganz schön faul.
Ja, man lässt nach, also.
Ja, lässt sich gehen quasi.
Ich gehe ja nicht. Also, ich bleib sitzen oder liegen. Aber ihr könnt uns natürlich auch motivieren, indem ihr uns eine super Bewertung gebt. Wir würden uns natürlich freuen über jeden Daumen nach oben, jedes Abo, was wir bekommen. Ihr seid natürlich wie immer recht herzlich eingeladen, zu uns in die Facebook-Gruppe zu kommen, uns auf Instagram zu folgen und an der Diskussion der Woche teilzunehmen. Und natürlich unser Top of the Pops der Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben eine enorme Spende bekommen von Andreas. Super. Andreas, vielen lieben Dank. Du bist der Höchstspender, den wir je hatten bei Modern Value Investing.
Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr. Aber was hat dich denn noch so die Woche bewegt, Marcel?
Genau, mein Thema Nummer 1, was ich heute mitgebracht habe, ist ja Facebook. Und die haben ja vorgestern Abend die Quartalszahlen präsentiert und haben diese natürlich völlig übertroffen. Und man hat halt schon festgestellt, Facebook ist Gewinner der Krise. Und uns geht es wahrscheinlich allen so, mit der Ausgangssperre fehlt uns natürlich auch ein Kontakt zu den anderen Menschen und davon profitiert eben Facebook mit neuen Nutzern. Um das mal in Zahlen zu sagen, sind wir hier bei 2,6 Milliarden aktiven Nutzern auf der Welt, die Facebook nutzen. Das sind schon mal 100 Millionen mehr als im letzten Quartal 2019. Also sonst ist es üblich, dass man 50 Millionen pro Quartal gewinnt. In dem Falle waren es sogar 100. Und 1,73 Milliarden Nutzer sind täglich aktiv. Und da ist WhatsApp und Instagram noch nicht mal mit einbezogen in diese Zahl. Facebook verdient natürlich über Werbung Geld, also sie schalten dann immer ja eben Werbeanzeigen. Man kennt das ja, wenn man einmal durch Facebook durchscrollt. Und das Werbegeschäft ist natürlich eingebrochen. Ne? Die Firmen, die jetzt durch Corona ein bisschen Unsicherheit erlangt haben,
Wir haben es ja auch gemerkt.
Ja klar, wir haben das genauso gemerkt. Ne? Haben dann auch die Budgets runtergefahren für Marketing und das hat dann Facebook an sich auch gemerkt. Das ist vor allen Dingen im März recht abgeflaut, aber eben Anfang April, gerade im Ausblick wurde das erwähnt, ging es dann wieder aufwärts. Wir sind wieder auf dem Vorjahresniveau, sagte Mark Zuckerberg. Der Umsatz 17,7 Milliarden US-Dollar, das sind plus 18% im Vergleich zum Vorjahresquartal oder man könnte auch sagen 2,14 Dollar pro Nutzer pro Monat. Das ist natürlich auch eine interessante Zahl, wie ich finde. Der Gewinn 4,9 Milliarden US-Dollar, fast verdoppelt und Facebook hat einen Ausblick gegeben, dass man eben Zoom Konkurrenz machen möchte und die Videochat-Funktion bei WhatsApp ausbauen möchte, dass man, glaube ich, bis zu 18 Nutzer gleichzeitig, oder waren das, wie viel waren das, oder 8? Ja, müsst ihr mal gucken, aber war schon eine interessante Nummer, vor allem, weil man WhatsApp auch noch anderweitig nutzen möchte, ähnlich wie WeChat von Tencent in China und damit monetarisieren möchte. Wenn man es schafft, 1 Dollar pro Nutzer, der WhatsApp-Nutzer eben zu generieren, dann wäre das ja ein riesen Umsatzsprung. Also es wird schon spannend.
Also wäre das dann für alle, die diese Videofunktion nutzen oder für alle WhatsApp-Nutzer?
Nein, also man kann das nutzen als ja, Videochat.
Nee, ich meine den Dollar. Mehreren.
Und der Dollar, das wäre dann sowas wie, man bucht eine Mobilitätslösung über WhatsApp, man bestellt etwas. Also hier will man versuchen, da das Ganze zu monetarisieren. Das ist ja das Problem von WhatsApp, dass man bisher nicht wirklich Ergebnisse davon Tool hat.
Außer Kundenbindung,
genau.
Ja. Apropos Kundenbindung, unser Trauerschiff im DAX. Die Deutsche Bank. Also gäbe es nicht noch einen größeren Flop der Woche für mich, wäre die Deutsche Bank mal wieder Flop. Sie hat mal wieder Verluste geschrieben. Obwohl der Handel mit Anleihen und Währungen und das Kreditgeschäft für Firmenkunden besser lief, vermutlich auch alles aufgrund von Corona, aber nach Abzug aller Kosten minus 43 Millionen Euro Verlust. Wie lange geht das eigentlich noch? Und wie lange will man das eigentlich noch durchziehen, frage ich mich.
Ja, wie lange ist es noch ein Flop vom DAX, weil er vielleicht nicht mehr im DAX ist irgendwann.
Ja, also es ist ja unglaublich. Ich glaube, wir sind jetzt bei wie viel Also die Hauptversammlung wäre ja auch mal spannend. Ja. Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, würde ich ja eigentlich auch gerne mal hingehen. Müsste man sich eigentlich mal eine Aktie kaufen hier für 5 Euro? Muss ich mal sagen, das gönne ich mir mal. Ein bisschen Brezeln, was zu trinken und Wiener Bockwürste. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ja, so für 5 Euro, ich nehme dich noch mit.
Das wäre
schön
lieb.
Als Gast und dann müssen wir 2 Aktien kaufen für einen Zehner.
Ja.
So wird's gemacht. Vielleicht schaffen wir das nächstes
Wann
Jahr
mal.
Wann
ist die? Haben wir das schon?
Na, im Mai.
Ja.
Dieses Jahr wird's wahrscheinlich nicht, ja, dann auch wieder virtuell oder ausgesetzt, warum auch immer. Ach, keine Ahnung. Machen wir weiter. Du hast uns einen anderen Zahlungsdienstleister mitgebracht.
Richtig, genau, die Mastercard. Die Aktie ging auch auf Höhenflüge vorgestern. Da war der Gewinn zwar minus 7% im Vergleich zum Vorjahresquartal, aber also auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Aber der Umsatz ist eben überraschend gut gestiegen auf 4 Milliarden US-Dollar plus 3%. Und das, obwohl ja natürlich die Kaufkraft zurückgegangen ist, vor allen Dingen stationär, wo man eben auch mit Karte zahlt. Und Corona war noch nicht mal richtig das Problem, sondern tatsächlich der Grund des Gewinnrückgangs waren einfach höhere Kosten für Werbe- und Bonusprogramme. Also absolut nachvollziehbar. Das Fazit, die Aktie plus 7% vorgestern. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für Visa.
Ja, aber ich glaube, Visa ist immer noch ein bisschen vom Kapital her besser aufgestellt. Visa hat auch ordentlich Kunden jetzt dazu gewonnen. Die haben ja die Targo Bank rübergeholt zu sich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Nein.
Die Mastercard und Targo Bank arbeiten nicht mehr zusammen. Also werden auch alle Targo Bank Kunden werden jetzt Visa-Karten haben. Und da denke ich, ja, wenn du der Erste bist, musst du den Abstand halten. Ne? Aber wenn du der Zweite bist, was Mastercard ist, und du willst den Ersten überholen, musst du den Abstand verringern. Du musst ihn überholen.
Genau.
Und dann wieder einen Abstand aufbauen. Also deswegen sind die Kosten hier natürlich auch größer. Das muss man wirklich sagen. Also,
denkst du, dass die größere Kosten haben für Werbe- und Bonusprogramme?
Als ja, weil sie haben schlechtere Margen.
Visa?
Nee. Mastercard.
Genau, und deswegen denke ich, es ist eine Chance für Visa, weil ich glaube, dass die weniger Kosten für eben genau diese Programme haben und eben trotzdem die gleichen Umsatzzuwächse haben werden.
Ja. Also,
nicht optimistisch.
Ich würde eher mein Geld, habe ich ja auch, mein Geld liegt in Visa.
Ja, genau, deswegen sage ich ja, Chance für Visa.
Ja, weiter geht es mit Alphabet. Das Werbegeschäft wurde auch wie bei Facebook in der Corona, wegen Corona einfach ausgebremst. Anzeigenerlös minus 15%, aber Umsatzsteigerung von 25,6 Milliarden auf 28,5. Und man ist eigentlich ziemlich entspannt, weil man 117 Milliarden US-Dollar Cash in the Tash hat, würde man jetzt so sagen. Ne?
Nicht schlecht, hätte ich auch gerne.
Das ist, damit kann man eigentlich auch gut leben. Das muss man wirklich sagen. Apropos gut leben, du hast ja noch einen mitgebracht, wer hoch hinaus will.
Genau, Airbus und Boeing, die wären, glaube ich, dankbar, wenn die so viel Cash hätten. Bei Boeing stand ein Verlust am Ende von 641 Millionen US-Dollar an. Letztes Jahr war da noch ein Gewinn von 2,1 Milliarden. Also hier hat man schon deutlich gemerkt, dass die Corona-Krise zu Buche schlägt. Der Umsatz brach ein um 26%. Also auch hier ging es rasch nach unten. Zusätzlich kam natürlich noch das 737-MAX-Desaster, was es ja immer noch da ist. Es wird immer noch nicht, ist immer noch nicht zugelassen, dieser Flieger. Und man hat sage und schreibe 4,7 Milliarden US-Dollar Barmittel verbrannt in Q1. Und wir müssen ja bedenken, jetzt steht ja immer noch alles. Also was soll Q2 dann passieren? Ne? Aktuell hat man noch 15,5 Milliarden US-Dollar.
Aber auch als Aktien, also nicht als Cash.
Genau. Das ist schon heftig. Staatliche Hilfe wurde schon beantragt. Und trotz dieser Zahlen ging natürlich die Aktie nach oben mit dem Gesamtmarkt, muss man auch sagen. Ähnliches bei Airbus. Hier ein Verlust von 481 Millionen Euro. Letztes Jahr waren das noch 40 Millionen Gewinn. Hier wurden die Staatshilfen schon zugesagt, aber man möchte die eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Also das sagte zumindest der CEO. Und ja, klar, der Grund ist ja einfach, die angeschlagenen Fluggesellschaften, die jetzt gerade nicht fliegen können, die haben natürlich auch sämtliche Bestellungen storniert, um erstmal Geld zu sparen. Auch die müssen natürlich auf die Liquidität achten. Aber ich glaube, und ich habe ein Szenario, dass wenn jetzt die alten Flugzeuge ausrangiert werden und irgendwann das normale Level erreicht wird wieder, wenn alle wieder reisen, dann wird man merken, dass man den Bedarf ja wieder decken müsste und wird wieder neue Bestellungen angeben.
Ja, aber da musst du Kapazitäten ausbauen. Und da ist wieder die Zyklik von diesem Geschäftsmodell. Du baust Kapazitäten auf, aber ja, was ist denn dann, wenn alles abgearbeitet ist? Dann geht die Zyklik wieder. Also es ist schon ein bisschen zyklisch, dieses ganze Thema.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht, sieht man ja auch, Boeing und Airbus als krisensicher bezeichnen.
Nein, das sind sie definitiv nicht, aber ich glaube auf einem sehr guten Niveau, hier mittelfristig ganz gut die Chance mitzunehmen. Ja.
Chancen, Risiken sehe ich weniger bei meinem nächsten Thema und das ist Pepsi. Sie haben Umsatz und alle eigentlich Erwartungen übertroffen fürs erste Quartal. Und da muss man einfach sagen, Pepsi ist einfach eine Hausbank. Ne? Also ist auch wirklich eine Macht. Das Unternehmen rechnet weiterhin, dass die Dividende erhöht wird vielleicht sogar. Und natürlich, dass man sogar Aktien zurückkaufen wird. Also man ist finanziell einfach stark aufgestellt. Man muss wirklich sagen, ja, der Umsatz konnte gesteigert werden um 7,7 Milliarden. Damit hat man auch die Schätzung der Analysten übertroffen. Dieses Jahr möchte man noch um 4% beim Umsatzwachstum also nochmal zulegen und da muss man einfach sagen, weil Pepsi hat ja auch Nahrungsmittel und Getränke und das unterscheidet sie ja enorm von Coca-Cola.
Ja.
Und für mich, wenn ich einen von beiden kaufen müsste, wäre Pepsi doch the way to go. Ja. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich finde das spannend, weil wir letzte Woche im Podcast schon erwähnt hatten, dass Coca-Cola ja 50% Umsatz durch Restaurants und Hotellerie macht. Und PepsiCo hat ja trotzdem auch eben eine Präsenz dahingehend, aber hier scheint es überhaupt nicht wirklich.
Na, man fängt es halt auch gut auf über die Lay Chips zum Beispiel die Doritos.
Diversifikation in dem Falle.
Genau, kommen wir. Also wirklich top.
Ja,
finde ich. Und mein Top der Woche ist Microsoft. Sie haben am Mittwochabend Quartalszahlen berichtet und sie sind auch wirklich ein Profiteur von Corona. Sie legen dann Cloud und Office stark zu.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier noch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Cloud-Plattform Azure plus 59%.
Wahnsinn.
Die Cloud insgesamt 27%. Gaming und Surface, also auch wo das Surface dabei ist, die Leute können ja jetzt nicht in den Mediamarkt zum Beispiel rammeln und alles kaufen, plus 3% und Office plus 15%. Ich glaube, das wird nochmal im Hebel ansetzen, weil sie ja Office auch viel verschenkt haben. zum Testen und sie sind jetzt einmal drin. Also es ist schon echt stark, ne?
Das ist eine Maschine.
Was ist denn für dich top?
Ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ich habe jetzt einfach allgemein mal die Tech-Firmen. Die möchte ich als top erwähnen, denn sie sind Profiteure dieser Corona-Krise. Die Digitalisierung schreitet voran und wir haben hier schon einige Sprünge erlebt, auch bei vielen Firmen, natürlich auch bei, ja, beim ganzen Startapparat, ne? Da hat man ja auch durchaus jetzt digitale Anwendungen. Und die durchgängig starken Ergebnisse zu diesem ersten Quartal 2020 von Facebook, Microsoft, ServiceNow, auch Tesla, Alphabet, Paycom Systems und so weiter und so fort, das ist für mich der Top der Woche.
Ja, mein Flop ist einer deiner Tops und das ist Tesla, aber nicht Tesla an sich, sondern Herr Elon Musk. Er hatte einen massiven Aussetzer bei den Quartalszahlen, dass sogar in dem Call musste der abgebrochen werden. Ja. Also weil er sich nicht zusammenreißen konnte mit seinen Formulierungen und hat die Beschränkungen in der USA als faschistisch bezeichnet, weil eine seiner Fabriken nicht mehr produzieren darf. Und da muss man sagen, wenn er das so sieht, dann soll er es in sein Tagebuch schreiben. Aber nicht als CEO von so einer Weltmacht oder diese werden wollen. Das ist unprofessionelles Verhalten. Tut mir leid. Also das ist ähnlich wie dein auch hier Wirecard, der Herr Braun. Das ist einfach, da muss man sich einfach mal straffen. Ja. Das ist, und das kann nicht sein. Also das ist,
zumindest kann man es auch anders rüberbringen. Also man kann die Problematik politischer ansprechen formulieren, und kann es dann halt einfach anders rüberbringen.
Ja, dazu möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Wer ist denn dein Flop der Woche?
Ja, also eigentlich, wir haben es alle mitbekommen, Wirecard ist natürlich ein Riesenflop, denn ja, der Bericht der Sonderprüfung von KPMG kam jetzt endlich rein, nachdem das mehrfach verschoben wurde. Und ja, man wollte ja eigentlich...
Was wurde denn da eigentlich berichtet?
Ja, das werden wir jetzt gleich nochmal genauer anschauen. Und man wollte ja Zweifel über die diversen Geschäftspraktiken ausräumen. Und erstmal das Positive, KPMG konnte keine groben Schnitzer feststellen und konnte auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich entlasten. Und warum? Weil wichtige Daten nicht eingesehen werden konnten. Also hier konnte kein richtiges Urteil gebildet werden. Und Herr Braun, der CEO von Wirecard, kommentierte es mit: KPMG habe in Anführungsstrichen ganz klar keinen Beleg gefunden.
Vermutlich stimmt das sogar, dass sie nichts gefunden
haben. Das ist faktisch wahrscheinlich sogar richtig, ja. Aber klar, wenn nichts da ist. Das Problem im Kern ist einfach, dass man zur Höhe und zur Existenz der Umsätze aus den Drittpartnergeschäften keine Aussage treffen kann. Und das ist ein Untersuchungshemmnis, Zitat KPMG, weil einem Transaktionsdaten, Nachweise und Verträge zwischen Wirecard und Drittfirmen einfach nicht vorliegen. Und die Begründung von CEO Braun war auch irgendwie einfach und lässig: Datenschutz der Drittfirmen. Also sie wollen dann die Drittfirmen angeblich die Daten natürlich auch nicht an Wirecard veräußern. Also er nutzt dann irgendwie so die Lücken, die man so bekommt. Wirecard nutzt Drittanbieter in Ländern, wo sie selber keine Lizenz haben. Das ist dann eben ganz wichtig, dass man dann da Partner hat. Und naja, unterm Strich 2016 und 2018, die Bilanzen sind jetzt zumindest nicht korrekturwürdig. Also man müsste hier nichts machen. Man hat eine Compliance-Abteilung ins Leben gerufen, die diese Dokumentationsschwächen beseitigen sollen. Der Jahresabschluss wurde erneut verschoben. Grund offiziell ist hier natürlich das Coronavirus, aber die Zweifel bleiben natürlich trotzdem. Und das hat man natürlich auch an der Aktie gesehen. Die rauschte dann gleich nach dem Bericht 22% nach unten und dem Tag darauf ging es ja weitere 12% auf 85 Euro runter. Mittlerweile ist sie ein bisschen erholt, aber die Quartalszahlen am 12.05. werden hier wahrscheinlich erstmal wieder eine Richtung einläuten.
Aber auch wieder schade, oder?
Ja, es ist schade, also, weil man es auch auf der Hauptversammlung letzten Jahres angesprochen hatte, dass hier Transparenz notwendig ist. Und dann finde ich es halt schwer und schwach, dass man hier...
Man hätte die Belege auch vorlegen können und dann hättest du den Bericht geschwärzt. Also, ja. Und wenn man sagt, man hat keine Belege dazu, also man ist ein digitales Unternehmen.
Das ist ein unglaubwürdiger Punkt, ne? Ja. Das ist schade. Aber ich glaube, wir sollten in die Zukunft schauen und die Unsicherheit ist da, die Anleger sind verunsichert, beziehungsweise wer jetzt noch drin ist, sind auch diejenigen, die sagen, ich bin vom Geschäftsmodell überzeugt und das ist ja das, was bleibt.
Ja.
Sie sollten aus ihren Fehlern dringend lernen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn sie das so jetzt ausmerzen können und eben die nächsten Bilanzen wirklich stabil dastehen und wirklich transparent auch einsehbar sind, dann steht hier das Geschäftsmodell im Vordergrund und da, denke ich, kann Wirecard weiterhin sehr attraktiv sein. Ja. Was sagst du, Philipp?
Ja, ich bin dabei, ich bin im Minus. Ich hatte mich letzte Woche mal gefreut, dass alle Positionen in meinem Depot im Plus sind und jetzt kommt Herr Braun und
macht die Rechnung so ohne Herr Braun gemacht.
Herr Braun, wir müssen uns sprechen. Rufen Sie mal an, schreiben Sie uns gerne in die Infobox.
Aber wir werden ja auch auf der Hauptversammlung dabei sein.
Hoffentlich, also wenn sie denn stattfindet.
Wenn sie denn stattfindet, digitalerseits wahrscheinlich.
Ja. Ja. Du hast ja noch einen Flop. Heute gibt es eine Ausnahme.
Ja, eine Ausnahme.
Nur für dich.
Nicht, weil ich mich nicht entscheiden konnte, sondern weil ich mich einfach aufgeregt habe. Ich habe vorgestern Abend...
Lass den Dampf ab.
Ja, ich muss es jetzt einfach nutzen. Ich habe vorgestern Abend Meichberger gesehen in der ARD und da war der Herr Scholz zu Gast.
Olaf Scholz, unser Finanzminister.
Unser Finanzminister, zugehörig der SPD, und hat in dieser Sendung klar gezeigt, dass er keine Ahnung hat, oder offensichtlich keine Ahnung hat, was Kredite sind und wie diese wirken. Also er konnte es nicht ganz verstehen, dass Firmen, die sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Problem durch Corona, weil wir nichts verdienen, warum die keine Kredite nehmen, um zu überleben. Ja, das liegt ja auf der Hand, man möchte ja natürlich die nicht weiter verschulden, was man ja doch irgendwann wieder zurückzahlen muss. Und man kann ja den verschwundenen Umsatz nicht mit einem Kredit quasi wieder heilen, vor allem nicht, weil der ist ja nicht mal zinslos. Das ist ja gleich das Nächste.
Ja, na gut, die könnten ja Negativzinsen ausgeben.
Das wäre ja mal direkt beim Staat, oder? Aber dann so zu reagieren, wie der Herr Scholz bei Frau Meichberger, die wirklich kluge Fragen gestellt hat und wirklich wichtige Fragen gestellt hat, vor allen Dingen aus Sicht der Unternehmer.
Ja.
Und dann solche Antworten, ich fand das eine Farce.
Da merkst du halt, dass er Sozialdemokrat ist. Also
wirtschaftliche Bildung hätte ich jetzt ihm nicht überstellen
können. Schade eigentlich, weil ja auch der Mittelstand ja ihn mit bezahlt, ne, auch mit den Steuern und alles. Es geht nicht ohne unsere Wirtschaft.
Ja.
Und es geht nur, wenn jeder seinen Anteil dazu beiträgt. Und die Unternehmer, die Mittelständler zahlen eine enorme Last in unserem Land.
Ja,
und da muss man sie auch mal unterstützen, wenn sie Unterstützung brauchen. Und darf sie nicht einfach so hängen lassen und sagen, ja, leih dir halt ein bisschen Geld. Ne?
Genau. Und das ist unser Finanzminister, der jetzt die Finanztransaktionssteuer nochmal umstrukturieren möchte. Und da muss ich mich schon fragen, so, wie kommt der eigentlich an den Posten? Ne? Also wer hat da geknobelt und verloren?
Ne?
Also,
ja gut, aber er kommt nicht durch Kompetenzen an diesen Posten. Na,
auf gar keinen Fall. Offensichtlich nicht. Ja. Das musste ich so loswerden. Vielleicht noch ein kleiner Lacher. Wer das nochmal anschauen möchte, sollte sich die Sendung mal reinziehen in der Mediathek.
Schade eigentlich. Ne?
Vielleicht noch was zum Lachen am Ende, der Herr Kallmund hat sich, der ist ja ausgeflippt.
Ist der ausgeflippt?
Der ist richtig ausgeflippt. Es ging ja um die Eröffnung der Bundesliga-Saison, dass man jetzt die restlichen 9 Spieltage noch macht. Und der ist herrlich ausgeflippt. Das war Unterhaltungsfaktor hoch 10. Also wer da
Ich dachte, er ist wegen Herrn Scholz ausgeflippt.
Nein, der ist ausgeflippt aufgrund der Thematik der Bundesliga.
Ja, dann.
Sehr spannend.
Schauen wir uns das an. Alte Umfrage der Woche. Was sind deine Tops und Flops im Depot? Und wir haben zahlreiche Infos bekommen oder rege Teilnahme gehabt. Viele haben geschrieben Apple, Expedia, Airbus als Flop. Dann haben wir Sun Leon Energy, habe ich noch nie gehört.
Nie gehört, interessant.
Und Voltabox, ein Top. Meine CrowdStrike hat ja meine Visa schon fast gefressen, habe ich auch reingeschrieben. Wen haben die Leute denn noch so mitgebracht?
American Tower habe ich hier noch gelesen. Next Era Energy, auch absolut nachvollziehbar. Nvidia, Top. Ne? Ein Flop war hier dabei von Paycom Systems. Da bin ich tatsächlich gerade im Tief rein. Also das war, so schnell kann es gehen, vom Flop zum Top.
Ja.
Teladoc, Glückwunsch an denjenigen, denn das ist auch sicherlich ein schöner Renditebringer gewesen in den letzten Jahren. Und natürlich auch noch Stryker, natürlich Amazon. Und zweimal haben wir gelesen, Tomra Systems, auch ein tolles Unternehmen.
Aumann, du bist doch auch so ein Flop.
Mein Flop ist Aumann, hundertprozentig. Und da kann ich...
Dem Niklas nur zustimmen,
genau. Das kann ich absolut.
Du hast das doch geliked, nee. Ach nee, das hat jemand anders geliked.
Das muss ich noch machen.
Ja. Barrick Gold, Delivery Hero und Mac Even Mining. Also vielen Dank für die rege Teilnahme. Marcel, was ist denn nicht die Hauptversammlung der Woche, die Diskussion der Woche? Ich bin noch ganz buschig.
Genau, die neue Diskussion, die wir hier mit einbringen möchten. Welche Hauptversammlung werdet ihr noch besuchen oder habt ihr beziehungsweise schon besucht, wenn die schon stattgefunden haben sollte? Also diese Umfrage gern beantworten wieder. Rege Teilnahme, wir freuen uns über eure Kommentare.
Genau.
Kommen wir zum Thema der Woche. Und wir waren ja dabei. Wir waren live dabei bei der ersten virtuellen Hauptversammlung eines DAX-Unternehmens oder fast eigentlich auch das erste überhaupt. Ne? Und ja, ich fand es irgendwie interessant, also grundsätzlich auch, wie das so gelöst wurde. Und wir hatten ja, einen Live-Ticker auf unserer Seite für euch.
War super, ne? Also All-Time-High hatten wir. Danke an alle Besucher, die dabei waren.
Genau, danke an dieser Stelle. Vielleicht noch ein kleiner Fakt dazu. 245 Fragen sind eingegangen im Vorfeld bei Bayer und das von 40 Fragestellern. Also könnt ihr euch vorstellen, da waren einige Fragen dabei.
Die haben sich am Ende schon ganz schön verhaspelt, ne? Wichtig ist natürlich erstmal, das Essen war, glaube ich, bei mir zu Hause besser.
Ja, das stimmt.
Auf der Versammlung. Vielen lieben Dank nochmal an die Hostess. Und wir waren am Ende, mir war so schlecht am Abend. Es war schon viel zu essen. Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich war ja die letzten 2 Jahre auch dabei. Ja, virtuelle Hauptversammlung, das war okay, aber das war halt nicht so Action, so wie ich es von Bayer gewohnt war. Und ich fand es ein bisschen langweilig. Also es war zwar interessant, aber die haben ja auch da ein Feuerwerk abgeschossen, ne? Also der Herr Baumann, der Wolfgang Nickel und der Werner Wenning, die haben ja hintereinander weg da die Fragen beantwortet, 245 Fragen.
Keine Pause gemacht, ne?
Ja, nee, also es ging wirklich zack, 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 mal durchgeschossen. Ich glaube, was man wirklich mal hervorheben muss, Herr Wenning hat einen super Job gemacht.
Ja.
Also seit über 50 Jahren bei Bayer gewesen, verlässt jetzt seinen Posten und hat sich vom Industriekaufmann wirklich hochgearbeitet zum CEO, zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Kann man eigentlich nur wirklich sagen, auch Chapeau, was dieser Mann für seinem beruflichen Lebenswerk geleistet hat.
Absolut vorbildlich, ja. Das stimmt.
Ja, man hat so ein bisschen die Corona-Thematik ja angesprochen, dass man auch Medikamente spendet, also das Malaria-Medikament auch direkt an Regierungen, damit die sich auch kostenlos auch dann um die medizinische Versorgung und die Verteilung dann natürlich auch kümmern. Dann haben sie ja auch gesagt, sie haben ordentlich geliefert, also das haben sie auch, sie haben den Cashflow gesteigert, die Integration kommt voran. Effizienzziel haben sie ja auch was gesagt, ne?
Genau, sie haben die Effizienzziele von 2022 bereits zu 33% erreicht. Also das ist auch schon ein enormer Fortschritt, den man hier hat. Und ich fand das für mich als überraschendste Nachricht, das habe ich so gar nicht auf den Schirm gehabt,
ja.
2030 möchte Bayer klimaneutral sein.
Genau.
Das ist doch ein ambitioniertes Ziel und hier, ja, das wird doch in nächster Zeit auch.
Genau, Zukauf durch Ökostrom, auch durch Zertifikate, die auch in ihren Bereichen tätig sind, also Forstwirtschaft und all solche Sachen. Bei vielen wird ja immer vorgeworfen, dass wegen Bayer auch die Landwirtschaft den Wald rodet, was ja eigentlich Bayer gar nicht möchte. Sie wollen ja weniger Agrarfläche mit effizienteren Produkten, Maishybriden und was es auch immer doch so gibt, ne? Ich finde persönlich eigentlich ganz schön den Ausspruch dieses Health for All, Hunger for None, also dieser Gedanke Gesundheit und Hunger für niemanden, also Gesundheit für alle, Hunger für niemanden. Und Herr Baumann hat es ja auch gesagt, Bayer ist systemrelevant und das sind sie wirklich, ne?
Ja, genau. Das Gesundheit und Ernährung für möglichst viele Menschen ist der Schlüssel für eine wirklich nachhaltige Entwicklung.
Zitat 100%.
Werner Baumann.
Ne? Ich würde also noch Bildung noch mit dazu geben.
Ja, das stimmt. Aber für seinen Bereich oder für den Bereich von Bayer ist das durchaus perfekt. Und vielleicht auch ein interessanter Fakt dazu. Bayer gehört zu den Top 25 Unternehmen in Sachen Forschung. Also sie forschen da sehr, sehr viel, also natürlich in allen Bereichen. Und das ist schon ja auch ein Statement. Ne? 20% der Vorstandsgehälter werden jetzt auch an Nachhaltigkeitsziele geknüpft. Finde ich auch interessant, oder?
Ja, kann man mal machen.
Kann man mal machen. Macht auch Sinn, glaube ich. Die Dividende von 2,80 Euro, die wir ja erst moniert hatten, die wurde natürlich ja am Ende auch bestätigt vom Aufsichtsrat, aber auch von den Aktionären selber. Und die Aktionäre sollen weiterhin belohnt werden. Man möchte auch an der Strategie festhalten, Dividendensteigerungen eben ja präsentieren zu können in den nächsten Jahren.
Ausschüttungsquote 40% ist der Zielkorridor. Damit kann man eigentlich auch leben. Ne?
Ja,
Sachdividenden soll es keine geben. Schade, ich habe mich mal so ein bisschen genmanipuliertes Saatgut gefreut.
Ah.
Ja, es ist Aktienrückkäufe hatten wir ja auch so ein bisschen angeprangert. Da hat der Herr Nickel uns persönlich geantwortet. Sagt er, es ist nur bei außergewöhnlichen Sondereffekten. Aber sind wir nicht gerade in einer außergewöhnlichen Phase? Das Unternehmen ist eigentlich fast zum Buchwert zu haben.
Ach. Ja, er hat halt keine Sondereinnahmen.
Ja, dann haben wir ja auch gefragt, ne, wir haben ja ihn gefragt, ob er davon ausgeht, ob der Kurs um die Dividende zugelegt hat, weil sie haben das ja so schön im Geschäftsbericht aufgeführt, dass der Kurs der Bayer-Aktie plus Dividende so weit sich entwickelt hat. Aber dann hat er auch einfach nur gesagt, ja, Angebot und Nachfrage. Ja gut, wenn es Angebot und Nachfrage ist, dann nehme ich dort das nicht auf. Also das ist ja, es gab ja nur mehr Dumme, die Aktie kaufen wollten, wie der Costolani jetzt sagen würde. Und erfreut er sich dann eigentlich an den Dummen? Oh, Herr Nickel, wir sehen uns.
Nein, also das war ein bisschen Augenwischerei im Geschäftsbericht, fand ich auch. Aber gut, Was soll's, das Thema Glyphosat bleibt und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sondereffekte bisher nicht in Aktienrückkäufe gelaufen sind, denn man hat natürlich unverändert die Position, dass Glyphosat sicher ist. Ne? Also es ist
ja gut, man beruft sich ja auch auf Studien.
Das
ja,
fand, richtig, genau.
Da ja. War ja auch so ein Thema, ne? Diese ganzen Studien, da muss man ja auch sagen, es ist schon wirklich eine enorme Anzahl, ich glaube 80% oder 800 von 1000 Studien, also knapp 80% wurden ja durch Monsanto finanziert. Und das ist schon
in Auftrag gegeben.
In Auftrag gegeben.
Ja. Klagen sind jetzt aktuell 52.200 in den USA und natürlich bemüht man sich um die Mediation, also einen Vergleich. Und diese Vergleichszahlung war ja unsere Sorge, dass man aufgrund der geringen Rückstellung, die man bisher gebildet hat, das war ja letzte Woche unser Thema, bei 660 Millionen waren das,
ja.
Dass es zu wenig ist, weil eine Vergleichszahlung wird wohl 8 bis 10 Milliarden Dollar kosten. Und wir hatten eben Angst, dass wir das nicht oder dass das Bayer nicht stemmen kann. Und dann später haben wir festgestellt und auch durch diese Hauptversammlung, dass man durch Portfoliomaßnahmen, also Verkäufen von Unternehmen wie Dr. Scholl, Currenta, und natürlich auch die Tiermedizin-Sparte, das hat natürlich einiges an Geld eingebracht oder wird auch noch einbringen. Und man hat auch nicht mal eine Kapitalerhöhung geplant und deswegen scheint es finanziell so auszusehen, dass man diese Vergleichszahlung stemmen kann.
Warten wir mal ab.
Bin gespannt.
Also, ich bin echt gespannt. Dann haben sie natürlich, sind sie auf die Honigbienen eingegangen. Herr Baumann wird ja irgendwie jedes Jahr gefragt, ob er sich vorstellen kann, Imker zu werden, wenn er denn endlich mal seinen Job verliert bei Bayer. Und da sagt er immer, nein, er kann sich das nicht vorstellen. Angeblich sind die Honigbienenbestände von 1961 bis 2018 um 90% gestiegen. Das ist natürlich enorm. Und man hat ein Mittel, was unschädlich ist für Bienen. Einführung in 15 Ländern, Sivanto ist es genannt, also es ist ein Insektizid. Ja, wenn das so stimmt, warum dann eigentlich nur in 15 Ländern, ist hier die Frage, denn das sollte man natürlich.
Wird ja gerade ausgerollt.
Ne? Genau, sollte man dann noch weiter ausrollen.
Genau, dann hat man noch die Verabschiedung von Werner Wenning, hat man ja schon angesprochen, nach 54 Jahren Zugehörigkeit. Das ist natürlich heutzutage undenkbar fast, muss man sagen. Sein Posten übernimmt jetzt der Herr Winkeljohann und der saß ja schon im Aufsichtsrat und ist eben jetzt Vorsitzender.
Aber das gefällt mir nicht so, weil er ist ja auch noch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank.
Ja.
Und er hat ja gesagt, er will eigentlich nur 50% seiner Zeit für Bayer aufwenden. Und ich finde einfach, als Aufsichtsratsvorsitzender
muss mehr kommen.
Auch von so einem Unternehmen, was systemrelevant ist, da sollte man sich nicht um ein vielleicht nicht systemrelevantes Unternehmen kümmern.
Was war das andere? Deutsche Bank?
Wie die Deutsche Bank, ja.
Na gut, aber die brauchen natürlich auch einen.
Ja, aber nicht unseren.
Und wahrscheinlich auch nicht nur zu 50%. Ja. Das ist wahrscheinlich der andere Punkt. Wir haben ja noch gefragt, ob Kompetenzen von Monsanto mitgenommen wurden.
Ja.
Und die Antwort hat uns eigentlich befriedigt, also mir.
Ja, 50%. Man hat eigentlich alle behalten, ne? Um es mal so zu sagen, man hat auch beide immer gesagt, der mit der besseren Kompetenz bleibt und es ist so 50-50 auch
gerade bei Crop Science ist halt, sind noch weitere Schlüsselpositionen so besetzt. Ja. Genau. Eine Erkenntnis, der Malzwurzelbohrer hat keine Chance, denn das
außer beim Scrabble.
Außer beim Scrabble, genau. Der Maiswurzelbohrer, das ist ein Schädling, der bisher, die Maisernten etwas beschädigt hat. Und ja, man hat noch kurz Halm-Mais.
Da ist man ziemlich oft eingegangen, ne? Also es scheint eine ziemliche Innovation zu sein, dieser Mais.
Genau, macht auch Sinn, klar. Umwelteinflüsse sind natürlich ein Punkt, warum viel Maispflanzen einfach umknicken, nicht mehr benutzt werden können. Und so ist es einfach ein Kurzhalm, wie der Name schon sagt, sondern einfach nicht mehr so groß wächst oder hoch wächst. Ist somit resistenter gegen Wind, gegen Niederschlag, gegen sehr starken. Und dazu brauchst du weniger Wasser, weil natürlich die Pflanze nicht so groß ist. Ne? Also hier über die ganzen Felder hochgerechnet kann da schon durchaus eine große Ersparnis da sein. Dennoch bleibt Glyphosat weiter ein wichtiger Bestandteil.
Das bleibt das Thema.
Ist ein wichtiger Bestandteil. Man möchte darauf nicht verzichten, aber man entwickelt und das vielleicht auch mal für diejenigen, die kritisch Glyphosat gegenüberstehen, man entwickelt neue Kandidaten, die quasi Glyphosat früher oder später mal ersetzen oder ergänzen können. 10 Milliarden Euro in Forschung und Herbizide, für Herbizide, das ist auch eine ordentliche Zahl in den nächsten 5 Jahren, wo da Bayer sehr stark investiert. Und Stichwort Monokultur, ich musste mich ein bisschen erinnern, ich hatte mal eine Diskussion mit einer Frau, die eben gesagt hat, aber wie stellt man dann sicher, dass man eben keine Monokultur auf den Äckern hat? Ja. Und das finde ich super, dass das auch beantwortet wurde. Und zwar, dass man einfach durch verschiedene Saatgutsorten dafür sorgt, dass der Acker eine Vielfalt erfährt, ja, und dann eben nicht das Problem der Monokultur da ist. Einfach mal so Hinweise, die, ich sag mal, so im Generellen
nice wissen, to know, ne?
Genau, die häufig eher so ein bisschen als Problem dargestellt werden. Ne?
Am Ende wurden alle entlastet.
Richtig.
Und
die Dividende wurde durchgewunken.
Ja, also wie gesagt, ich bin da, ich will da ein bisschen Entertainment, ein bisschen Action.
Ja, gut, und du bist verwöhnt von
den letzten. Ich bin verwöhnt, genau. Ja. Also, wir waren ja auch zum Beispiel letztes Jahr bei Fresenius, das war ja auch so,
Bin ich ja froh, dass wir diesmal nicht hingeflogen
bisschen,
sind.
Ja, ein bisschen Action und das kriegt es bei Bayer eigentlich immer geboten. Ja, ein bisschen Unterhaltung.
Bist du aber als Aktionär zufrieden?
Total. Also ich bin auch langfristig überzeugt, dass wenn das Thema Glyphosat vorbei ist, haben wir hier den Champion der nächsten Jahre mit unserer deutschen SAP zusammen. Okay, vielleicht noch die Deutsche Bank, wenn der Herr Winkel-Johann die dann Gas auch gibt, mit auf Spur bringt. Ja, nein, also können wir mit leben. Also ich, du?
Ich auch. Also ich bin sogar beruhigter denn je, denn ich weiß jetzt, wenn die Vergleichszahlung kommt, kann man die stemmen, auch wenn es weh tut, klar, aber man versucht das natürlich so tief wie möglich anzusetzen.
Genau.
Und bin ehrlich gesagt zufrieden, vor allen Dingen, weil man auch im Ausblick sagen konnte, dass man, gut klar, umso länger die Pandemie dauert, desto teurer
wird es auch für Bayer. Herr Baumann macht da auch einen sehr strukturierten Eindruck, ne?
Ja, genau. Also er weiß, wovon er spricht, er hat da Ahnung und mir konnte er als Aktionär ein absolut ruhiges Gefühl geben. Ich bin sehr zufrieden.
Dann würde ich sagen, beschließen wir es. Ja. Machen wir einen Deckel drauf.
Ja.
Und wir hören uns wieder zur Aktienanalyse am Sonntag.
Genau.
Und genießt den Feiertag und haltet Abstand und denkt bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.